Also, eskalierende Situationen in der Schule oder beim Lernen generell kennen ja viele Eltern. Und es geht so, dass das Kind zu Hause etwas lernen soll oder Hausaufgaben machen soll oder irgendwas üben soll. Und es sagt dann, ich kann das nicht oder ich will das nicht. Und plötzlich wird aus einem ganz normalen Nachmittag Stress, Frust, Ärger, Streit, was auch immer. Und am Ende bleibt oft eine Überforderung auf beiden Seiten. Und genau darüber sprechen wir heute im Würfelhaus Podcast. Denn Lernen geschieht ja nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Und es hat ganz viel mit dem eigenen Selbstbild, mit Emotionen, aber auch mit Beziehungen zu tun. Ich habe heute einen Gast, der genau darüber sehr ehrlich spricht, über Elternsein, über Druck, über Zweifel, über das Unperfektsein, ja, darüber, dass das nicht das eigentliche Ziel ist, perfekt zu sein. Herzlich willkommen, Marlies Johanna Heckner. Schön, dass du da bist.
Danke für eure Einladung oder deine Einladung.
Bevor wir einsteigen, Marlies, wie geht's dir gerade wirklich so, ja, ganz ehrlich, so aus deinem Leben gerade? Ich habe gesehen, du hast ein Baby.
Ja, das ist jetzt 10,5 Wochen alt. Und an sich, also aus meinem Leben heraus geht es mir gerade richtig, richtig, richtig gut. Und heute speziell bin ich ein bisschen müde, weil die letzte Nacht nicht so der Hammer war. Aber also falls ich mal mitten im Satz den Faden verliere, dann liegt es vielleicht einfach daran.
Das ist kein Problem. Kannst du mal sagen, du redest ja immer von Mom-Life-Momenten. Gab es so einen jetzt schon heute bei dir?
Wo ich so ein klassischer Mama-Moment, meinst du? Heute weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, heute war eigentlich alles, keine Ahnung, ich bin zu müde für die Frage. Vielleicht das jetzt genau.
Also heute gab es quasi noch kein Chaos, das niemand auf Instagram sehen kann.
Nee, heute gab es tatsächlich noch kein Chaos, weil die Kinder heute Morgen sehr kooperativ waren. Generell, das ist ja das, was ich meine, es ist gerade sehr entspannt alles. Es war jetzt, also die ersten Wochen, halt nachdem das Baby da war, war es sehr entspannt, weil die Kinder sich gefreut haben. Dann so nach 4 Wochen kam dieses, ah, das bleibt jetzt für immer so. Und da war es dann mal kurz ein bisschen herausfordernder, aber ich glaube, wir Eltern haben das ganz gut aufgefangen. Ich glaube, in solchen, also ich glaube, was Kinder da vor allem, gerade wenn es so eine neue Situation ist, wie Geschwisterkind oder auch wenn man umzieht oder wenn eine Einschulung ist oder so, dann haben die ja oft, dass sie dann auch noch zusätzlich herausfordernd sind. Und man denkt sich so, ach, die Situation ist jetzt schon herausfordernd genug, warum musst du jetzt auch noch? Und ich glaube, dass Kinder einfach nur wissen wollen, hält mich das Netz von meinen Eltern auch, wenn jetzt gerade was los ist?
Die
Also
Welt vergeht halb, ja.
genau, und ich glaube, die haben einfach so einfach eine kurze Phase gehabt, wo sie wissen mussten, okay, ist jetzt alles anders, aber bleiben Mama und Papa so, wie sie waren? Und wir haben gesagt, ja, tun wir. Und jetzt ist eigentlich auch alles wieder relativ entspannt, würde ich sagen. Also normal entspannt, so wie es halt ist mit Kindern, mit kleinen Kindern.
Ich merke ja mal, Liz, und ich denke auch, deine Ehrlichkeit, deine Momente, die du mit den Menschen teilst, ist eben das, was sie an dir schätzen, weil du sprichst eben davon, nicht perfekt sein zu müssen, ja. Du sprichst aber auch über sanftes Parenting, habe ich gelesen. Kannst du kurz erklären, was du damit, ja, was sich dahinter verbirgt, was du damit darunter verstehst?
Also für mich ist es einfach wichtig, dass wir die Kinder ernst nehmen und gleichzeitig aber auch klar als Eltern sind. Also weil wir sind ja nicht die Freunde von unseren Kindern. Also wir müssen manchmal eben auch einfach wie so Regeln durchsetzen oder durchsetzen klingt so aggressiv, aber es ist ja im Grunde einfach so. Also zum Beispiel, dass wir arbeiten müssen, wir Erwachsenen und die Kinder deshalb in die Kita, das ist ja einfach so und da müssen wir ja dann auch die Entscheidungen quasi treffen. Und da geht es aber halt, also ist mir für mich persönlich wichtig, dass ich das halt nicht mache, indem ich brülle oder mein Kind aus dem Haus zerre, sondern halt wie so Methoden oder Ideen habe, die das halt für das Kind so angenehm wie möglich machen.
Ja, ich denke, dass das, was du sagst, empfinden eben viele Eltern als Erleichterung, weil man ja immer denkt, man muss alles perfekt machen und alles vor allem vor den anderen immer perfekt sich darstellen. Wann fällt dir denn das Unperfektsein selbst am schwersten?
Ich glaube, auch in so Kontexten, in denen ich das Gefühl habe, also ich wahrscheinlich vor allem mit meiner Familie, aber meiner erweiterten Familie, also so Leute, die mir nahestehen und die mich aber trotzdem nicht so gut kennen, also so mein Onkel oder so, also halt solche Leute, die ich halt nur so einmal im Jahr sehe und wo ich dann denke, okay, ich will jetzt einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann schmeißt mein Kind aber die Torte durch den Raum oder so.
Gutes Beispiel. Und jeder schaut auf dich, wie reagiert sie jetzt?
Genau, ja.
Gab es bereits einen Moment, wo du dich komplett überfordert gefühlt hast?
Ja, viele. Also ich glaube, das ist ja so die Essenz vom Elternsein quasi, dass man sich denkt, okay, das habe ich so noch nicht erlebt. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Ja.
Findest du da immer eine Lösung für dich? Also, oder brauchst du auch selbst öfter auch mal Zeit, um drüber nachzudenken? Weil das, denke ich, auch ist immer schwierig, aus dem Bauch heraus zu reagieren oder wirklich mal zu überlegen, was könnte ich denn tun?
Nee, normalerweise brauche ich immer Zeit. Ich meine, mein großer Sohn ist jetzt 6, meine Tochter ist 4 und mein Baby ist, wie gesagt, gerade auf die Welt gekommen. Dadurch, dass er jetzt 6 ist, habe ich für viele Situationen, zumindest was unsere Tochter angeht, schon Ideen. Aber also gerade wenn wir Probleme mit dem Großen haben, wenn wir merken, okay, da haben wir jetzt irgendwie diesen und diesen Konflikt und der wiederholt. Also ich finde, einmal einen Konflikt zu haben, ist so, okay, dann ist es jetzt halt passiert, ist so. Aber wenn sich dieser Konflikt immer wieder wiederholt, dann muss halt eine Lösung her. Und da setzen wir uns ja meistens auch zusammen, mein Mann und ich, und überlegen halt richtig, was könnte dahinter stecken. Wir lesen vielleicht dann nochmal was nach. Wir probieren dann auch Sachen aus. Also es ist dann auch so, dass wir sagen, okay, wir probieren jetzt den und den Ansatz. Vielleicht probieren wir jetzt einfach mal ein bisschen strenger auch zu sein und zu sagen, nee, das funktioniert jetzt nicht. Wir warten jetzt, bis du das geschafft hast. Oder andersrum, wir sagen, okay, wir müssen da jetzt komplett den Druck rausnehmen und lassen das jetzt erstmal und machen es dann vielleicht, ja, in ein paar Wochen versuchen wir es nochmal oder so. Ich weiß jetzt, das ist jetzt vielleicht ein zu abstraktes Beispiel, aber ja.
Ja, ich denke, das ist schon ein sehr guter Tipp von dir jetzt gerade zu sagen, naja, nicht Angst zu haben und den Fehler zu machen, immer das Gleiche zu tun, immer die gleiche Reaktion letztendlich, sondern einfach spielerisch dran zu gehen, zu sagen, okay, das habe ich jetzt schon ausprobiert, hat so nicht funktioniert, warum vielleicht nicht und so weiter. Ne? Das ist ja auch das, was man, wo man oft als Eltern so ein bisschen reinkommt in so eine, ja, in so eine Schiene. Ne? Man denkt, das muss so sein, das muss ich so machen und am Ende kommt aber nichts Gutes raus dabei.
Ja, ich denke mir mal, die Kinder brauchen halt einen festen Rahmen, aber der Rahmen, also mit einem festen Rahmen ist sowas so gemeint wie, ja, wir haben halt bestimmte Regeln zu Hause, zum Beispiel es wird nicht gehauen oder keine Ahnung. Und gleichzeitig müssen wir den Rahmen ja aber auch immer an das Kind anpassen. Also, weiß nicht, bei uns wäre zum Beispiel auch ein fester Rahmen, dass die Kinder sich am Haushalt beteiligen und gleichzeitig muss ich das ja aber auch an das Kind anpassen. Das heißt, mein 6-Jähriger kann schon viel mehr machen als mein 4-Jähriger und mein Baby kann natürlich noch gar nichts machen. So. Also das ist ja einfach logisch und trotzdem, glaube ich, fällt es einem manchmal schwer und dann hat man eben wieder so andere Momente, zum Beispiel jetzt der feste Rahmen wäre, die Kinder ziehen sich morgens alleine an und dann hat jetzt aber ein Kind aus irgendeinem Grund damit Schwierigkeiten. Da muss man halt wieder gucken, okay, warum hat es jetzt gerade Schwierigkeiten? Vielleicht weiche ich den Rahmen jetzt mal kurz aus und helfe dem Kind über diese Schwierigkeiten hinweg, weil sich die Socken gerade blöd anfühlen, müssen wir vielleicht irgendwie eine Lösung finden. Also es ist ja gerade auch so bei kleineren Kindern, so 3-, 4-Jährige, dann sind das vielleicht Zaubersocken und dann ziehe ich die jetzt spielerisch an und dann ist die Assoziation zu Socken anziehen nicht mehr negativ und dann funktioniert es auf einmal wieder alleine so.
Das klingt ja so, Alice, wie wenn man immer, oder ich denke, das ist auch eine Herausforderung für die Eltern, immer recht gut gelaunt zu sein und dem Kind immer eine gute Möglichkeit zu bieten. Das hat man ja nicht immer die Nerven. Was hat dich denn das Muttersein über dich selbst gelehrt, womit du am Anfang nicht gerechnet hast?
Wie wütend ich werden kann. Also ich war als Mutter, also ich war das gar nicht mehr gewohnt, weil als Kind war ich oft sehr wütend, aber das hat dann irgendwann einfach aufgehört. Und erst als ich wieder Mutter geworden bin und dann eben ein Kleinkind hatte und dann wütend geworden bin, war ich so, ach krass, ich wusste gar nicht, dass ich das überhaupt noch kann, diese Emotionen in der Intensität sozusagen.
Kannst du dich erinnern, was du dann konkret gemacht hast in diesem Moment? Der Wut, also ich meine, die ist ja da dann erstmal.
Ich konnte ganz oft gar nicht, also ganz lange gar nicht gut mit meiner Wut umgehen. Also ich habe dann, also ganz lange hatte ich gar keinen Zugang zu meiner Wut und habe immer Panik bekommen anstatt Wut. Und dann habe ich das in der Therapie tatsächlich aufgearbeitet. Und dann meinte meine Therapeutin, okay, fühl mal in deine Wut rein und so. Und dann haben wir das gemacht, in deine Panik rein. Und dann war ich so, ja, okay, dahinter steckt Wut. Und dann war ich erstmal, glaube ich, 2 Monate lang durchgehend wütend, weil so mein Körper, glaube ich, die ganze Emotion so nachholen musste. Und dann habe ich mich ganz viel mit so buddhistischen Praktiken zu Emotionen auseinandergesetzt und mit Meditation und habe dann einfach jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass ich wütend werde, einfach so in diese Wut reingefühlt. Also habe mir einen Moment genommen und einfach mich so, also egal wo ich war, wenn ich jetzt, also Kind angezogen, das haut mir die Jacke um die Ohren, ich habe mich auf den Boden gesetzt und habe die Augen zugemacht und einfach, egal was, also egal was die Kinder jetzt gerade gemacht haben in dem Moment, in diese Wut reingefühlt. Weil so eine Emotion dann auch relativ schnell wieder weggeht, wenn man sie einfach zulässt. Erstens und zweitens, weil das aber überhaupt nichts bringt, in der Situation dann auch noch irgendwas zu tun. Also weil egal, was ich anderes tun würde, quasi, es wäre schlechter, als einfach jetzt kurz nichts zu tun, sozusagen.
Du sprichst das was sehr Wichtiges an, was ich meinen Eltern auch immer versuche mitzugeben, dass Emotions ja sich bewegen, ja, die Gefühle. Und Eltern da schon früh versuchen können, auch mit den Kindern so umzugehen. Was hast du denn da für Erfahrungen oder hast du das schon mal probiert, mit deinem Kind eben, was du eben gesagt hast, umzusetzen? Also dein Kind quasi mehr ins Fühlen zu bringen oder in dieses Gefühl zuzulassen, die Gefühle?
Ja, also ich habe generell, finde ich, bei Wut ist ganz hilfreich, einen Perspektivwechsel zu haben. Und Perspektivwechsel bedeutet ja im Endeffekt auch sowas, wie sich die Wut zu visualisieren. Also ich stelle mir halt die Wut immer vor wie so ein Sturm, der jetzt halt so über mich drüber fegt und dann ist er halt vorbei. Also der fegt halt einmal über mich drüber und ist wie so ein Windstoß und dann ist, das ist halt jetzt so die Wut. Und ich warte einfach ab, dass der Wind vorbei ist. Und ich arbeite generell mit meinen Kindern ganz viel mit Geschichten. Also wenn ich möchte, dass die irgendwas lernen, dann sage ich ihnen nicht, ja, du darfst nicht hauen, weil XYZ, sondern ich erzähle eine Geschichte über Emil, der haut und warum Emil damit andere verletzt und wie Emil was daraus gelernt hat, sozusagen. Weil ich gemerkt habe, dass die Kinder da einen viel besseren Zugang zu haben, weil sie quasi sich nicht so an Pranger gestellt fühlen. Und halt gleichzeitig das auch reflektieren. Und da haben wir tatsächlich das Bild von dem Wutteufel erschaffen. Das ist für viele, ist es blöd, weil Teufel negativ konnotiert ist. Also man könnte auch zum Beispiel Wutzwerg nehmen oder sowas. Aber in der Geschichte ist es halt so, dass ich das quasi erkläre, dass die Wut ist wie ein Wind und Wind ist halt gut. Aber wenn der Wind zu einem Sturm wird, dann kann er gefährlich sein, dann kann er andere kaputt machen, also andere Dinge kaputt machen oder verletzen. Und dann kann man sich das so vorstellen, als würde in diesem Sturm oder in diesem Wind ein kleiner Teufel sitzen, der halt einfach nur will, dass alles noch, also der noch mehr kaputt machen will, noch mehr und noch mehr und noch mehr, weil je größer, also je mehr der quasi kaputt macht und je größer der Sturm wird, desto mehr kann er auch fressen. Und dann haben wir halt so gesagt, so ja, das ist halt wie so ein Buffet mit voll mit Essen für den Sturm. Und je wütender du wirst, desto mehr kriegt der Wutteufel zu essen, sozusagen. Und dann jetzt nochmal zum Beispiel mit den Socken, die nicht angezogen werden wollen, dann ist halt sowas, okay, wir ziehen jetzt deine Socken an. Und jetzt, wenn du jetzt sitzt der Wutteufel vor diesem riesigen Buffet, weil er weiß ja schon, du wirst immer wütend beim Socken anziehen. Was will der denn jetzt gerade essen? Überleg mal. Und dann sagt mein Kind, ja, der möchte Ketchup essen. Und dann sage ich, okay, dann schnapp ihm mal den Ketchup jetzt vor der Nase weg. Und quasi jedes Mal, wenn halt dann die Socken angezogen werden und nicht wütend geworden ist das Kind, dann war es halt so, ja, jetzt habe ich dem Wutteufel den Ketchup weggeschnappt und die Donuts und den Kuchen und der ist jetzt ganz traurig. Und dann ist auch ganz oft so gewesen, ja, Mama, mach mal die Stimme vom Wutteufel, dass er jetzt traurig ist. Und dann bin ich immer so, nein, und so. Also halt so, ja, und dann lachen die sich immer schäbs. Das ist total süß.
Sehr schöne Geschichte. Es gibt ja die zwei Teile dann in der Beziehung mit Eltern und Kind. Ne, wenn wir jetzt gerade von den Emotionen reden, dann ist es ja so, dass Eltern ihre Emotionen haben in der Beziehung mit dem Kind und Kinder natürlich auch. Ne? Ich persönlich denke, es ist wichtig, dass ich, oder was ich spüre bei den Eltern, die ich begleite, dass es oft nicht ganz klar ist, welche Emotionen die Eltern für sich haben. Also denke ich, es wäre ein erster Schritt, was meinst du dazu? Dass die Eltern sich erstmal über ihre Gefühle und ihre Reaktionen aus den Gefühlen mehr Klarheit verschaffen und erstmal bei sich anfangen und dann zum Kind übergehen.
Ja, ach so, ja, gut, das, was ich jetzt gesagt habe, ist, die Prämisse ist, dass man selber natürlich komplett reguliert ist und nicht auch wütend. So, das geht, sonst funktioniert das ja gar nicht, sonst geht es ja nicht spielerisch.
Ja.
Ja.
In der Geschichte ja, aber ich denke generell ist, dass es vielen Eltern nicht klar ist, dass die Gefühle beim Kind nicht gelöst werden über jemand, der mit seinen Gefühlen nicht gut umgehen kann. Verstehst du, was ich meine? Also, dass es eigentlich so empfinde ich das für Eltern gut wäre oder für jeden gut wäre, so wie du das gemacht hast, dich tatsächlich erstmal mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen, um die Gefühle beim Kind besser zu verstehen, um sie auch besser mitteilen zu können, um dich selber besser kennenzulernen und dann auch besser zu wissen, wie man selber damit umgeht.
Ja, ich denke, anders geht es gar nicht. Also ich glaube, anders ist es gar nicht möglich. Weil wie, also ich glaube, das ist bei allem so. Wie soll man, wie, man kann von einem Kind nicht erwarten, dass es irgendwas besser macht als die eigenen Eltern.
Ich erlebe eben viele Eltern, die so in so einem Ding drin stecken, die dann halt sagen, der Blick geht aufs Kind, ja, der Blick geht aufs Kind und wenig zu den Eltern selbst. Also da wäre so ein Impuls, den du sicher unterstützt, zu sagen, bei sich selber erstmal zu schauen, welche Gefühle habe ich und wie gehe ich damit um. Und ich merke, dass deine Perspektive, du teilst ja deine Ansicht mit sehr vielen Menschen und das verändert ja auch den Blick von den Eltern auf das Elternsein selbst. Wie ist das in deiner Empfindung? Du kannst es, also ich komme ja aus einer ganz anderen Generation. Ich habe das Gefühl, die Eltern vergleichen sich heute mehr als früher. Weiß ich nicht. Das liegt sicher, und sind sicher mehr verunsichert über das Elternsein, als ich das wahrgenommen habe bei meinen Eltern, weil das natürlich auch mit der Digitalität sicher auch nochmal eine andere Dimension angenommen hat. Was denkst du darüber?
Ich glaube das auch und ich glaube, dass das ganz blöd ist und ich glaube auch, dass wir als Generation unseren Eltern und den Generationen davor total Unrecht tun. Also ganz viele in meiner Generation tun so, als ob ihr quasi alles falsch gemacht habt. Aber ich glaube, wir können auch ganz viel von euch lernen. Also natürlich gibt es ein paar Dinge, die in der Kindheit von jedem wahrscheinlich nicht optimal gelaufen sind. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz schreckliche Eltern, aber es gibt auch sehr viele sehr gute Eltern und die gab es auch schon immer und von denen kann man tatsächlich auch was lernen. Und ich glaube, dadurch, dass aber viele so eine Angst quasi fast davor haben, ihre eigenen Mütter jetzt zum Beispiel um Rat zu fragen, weil sie denken, ah, die Generation hat es ja komplett verkackt, holt man sich viel mehr Input von außen, also von Social Media und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber total der fremde Input, weil man kennt ja den Kontext nicht und man kann sich auch nicht direkt mit der Person austauschen. Und ich glaube, dann entsteht so eine riesengroße Verunsicherung und eben auch dieses Vergleichen, weil man halt selber so unsicher ist mit dem, was man macht. Und dann denkt man sich, oh Gott, mache ich es vielleicht doch falsch, muss ich es vielleicht doch so machen oder die macht es ganz anders als ich, vielleicht muss ich die jetzt dafür fertig machen. Also es ist ja auch so ein Hate dann, der dann irgendwie stattfindet manchmal, weil eine andere Person das ganz anders macht. Man sich denkt, ja, wenn die es anders macht, dann kann sie ja nicht es gut machen, dann muss ich es ja viel besser machen. Oder wenn sie es dann auch gut macht, das funktioniert ja nicht sozusagen. Aber Familien sind ja immer total individuell. Und wenn man jetzt seine eigene Mutter fragen würde, dann könnte man zumindest herausfinden, also entweder man bekommt einen guten Ratschlag, weil man sich denkt, voll die gute Idee, oder man kriegt einen Ratschlag, wo man sich denkt, okay, so will ich es auf gar keinen Fall machen, aber dann hat man ja auch schon eine Option weniger zumindest.
Ja, cooler Gedanke. Das erlebe ich ja auch in den Schulen quasi, diese Generationengeschichte, dieser Zwiespalt zwischen den sogenannten alten oder älteren Lehrkräften und den ganz Jungen. Und die Verunsicherung auch in der Schule, die kriege ich ja auch mit. Letztendlich geht es auch immer darum, wie gehe ich mit den Kindern um? Wie gehst du denn in Bezug auf den Medienkonsum bei deinen Kindern um? Also, weil ich erlebe es eben sehr, sehr viel, dass Kinder schon ganz früh schon im Buggy sitzen mit ihren Tablets und ja, das ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit.
Ja, also wir hatten das tatsächlich auch so, dass wir, da habe ich mich auch von Social Media sehr stark beeinflussen lassen, dass quasi gesagt wird, das ist ja ganz harmlos und man kann es ruhig machen. Und ich weiß auch gar nicht, was deine Einstellung dazu ist, aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht bei unseren Kindern, dass das ganz, ganz, ganz dumm war. Und dass auch nicht diese, also es wird ja immer gesagt, ja, du kannst ruhig dein Kind eine halbe Stunde vor den Fernseher setzen und dann hast du eben eine halbe Stunde Pause. Nur bei uns hat sich diese Pause nie gerechnet, weil wir danach immer anderthalb Stunden ein extrem unausgeglichenes Kind hatten oder zwei extrem unausgeglichene Kinder. Deshalb bei uns gibt es digitale Medien nur extrem dosiert und wir gucken auch sehr stark auf die Inhalte. Also es wird nicht nur unterschätzt, was für eine krasse Reizüberflutung das ist, weil es ist eine krasse Reizüberflutung auch für Erwachsene. Also ich habe auch selber dann in dem Zuge, weil man kann ja, wie gesagt, immer nur das von den Kindern erwarten, was man selber auch umsetzt, dann auch auf, also meinen Medienkonsum drastisch reduziert und das hat sich sehr, es war sehr schwierig für mich. Also es war sehr schwer für mich, nicht mehr täglich meine Serie zu gucken und so weiter, weil mein Gehirn das gar nicht mehr gewohnt war. Und gleichzeitig ist eine Ruhe in meinem Kopf eingekehrt, die ich so gar nicht, von der ich gar nicht wusste, dass die überhaupt existieren kann, sozusagen. Und ja, zweitens beeinflussen die Dinge, die die Kinder sehen, ja auch total ihr Verhalten, weil Kinder ja noch gar nicht so richtig trennen können, was jetzt real ist und was nicht. Und zwar in dem, also in dem Sinne, ist das normales Verhalten oder ist es kein normales Verhalten? Ist es normal, dass drei kleine Kinder rumspringen und Netze werfen und gegen Bösewichte kämpfen? Also wie jetzt zum Beispiel ein Spidey-Team? Oder also gibt es sowas in echt oder gibt es sowas nicht in echt? Nee, es gibt sowas nicht in echt. Und es gibt auch keine Bösewichte, so, also zumindest nicht so plakativ. Ja, deshalb gucken wir auch sehr stark, was für Inhalte sie konsumieren.
Das finde ich einen guten Punkt, den du da gemacht hast, nämlich das Lernen über Vorbildfunktion. Ne? Das heißt, du hast nicht von deinen Kindern erwartet, ihr schränkt euren Konsum ein, sondern bist selbst in die Mitverantwortung gegangen. Finde ich ein sehr starker Punkt. Bezüglich deiner Reichweite, ich meine, viele Menschen hören ja deine Inhalte und folgen dir auch, ne, in deinen Ideen, die du hast. Spürst du da eher Verantwortung oder Druck dadurch?
Beides. Also eine ganz lange Zeit lang habe ich mir sehr großen Druck gemacht, weil ich dachte, ich muss dann ja auch die perfekte Mutter sein. Und dann bin ich in die Verantwortung getreten und habe gedacht, es ist eigentlich meine Verantwortung, einfach nur ehrlich zu sein. Weil, also ich habe zum Beispiel dann auch, also ich habe selber auch viele Fehler gemacht und wie jetzt zum Beispiel mit dem Medienkonsum. Da habe ich dann auch einfach gesagt, so, das war ein Fehler, den wir gemacht haben und dazu stehe ich jetzt und ich habe tatsächlich auch Videos gemacht, dass es nicht, dass wir das so und so machen, also dass unser Kind unbegrenzt Medienzeit darf und jetzt mache ich eben ein Video darüber, dass ich das nicht mehr so sehe und dass es ein Fehler war und dass ich diese Meinung eben nicht mehr vertrete, sozusagen. Und da dann eben halt auch in Kauf nehme, dass dann Leute sagen, ja, ich finde dich scheiße, weil du deine Meinung geändert hast oder ich finde es scheiße, dass du deine Meinung geändert hast. Ja.
Das heißt, du spürst das schon, dass da so eine gewisse Perfektion vielleicht doch am Ende gefordert ist oder ja. Ich finde aber das gerade stark, dass du dazu stehst, deine Meinung zu ändern. Mich würde interessieren für die Eltern, die jetzt zuhören, wie hast du das deinen Kindern klar gemacht, dass du jetzt plötzlich eine andere Meinung hast?
Ganz genau gleich. Ich habe mein Kind auf den Arm genommen, das war 4, und meinte, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe dir das erlaubt und ich merke, das ist einfach nicht gut für dich. Und ich bin deine Mama und ich werde jetzt eine Entscheidung treffen, die dir nicht gefällt, weil du darfst jetzt nicht mehr fernsehen und zwar gar nicht mehr. Eine ganz lange Weile nicht mehr. Und weil ich wusste halt, wir müssen das durchziehen, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das ist, wenn das jetzt erstmal gar nicht mehr ist. Und wir müssen dann den Unterschied auch merken. Und ich habe auch gesagt, das ist nicht deine Schuld, du kannst überhaupt nichts dafür, das ist meine Schuld, weil ich hätte dir das nicht erlauben dürfen, einfach so. Und das ist aber generell, also ich bin da einfach generell bei den Kindern transparent, was sowas angeht, weil ich einfach will, dass sie wissen, dass ich nicht perfekt bin. Und dann können die mir das ja auch sagen. Also es ist mittlerweile auch so, dass mein Sohn einfach ankommt und sowas sagt wie, ja, ich finde, du sollst dich für XYZ entschuldigen. Also letztens meinte er zum Beispiel, da habe ich irgendwie mit meiner Tochter geschimpft und es war halt ein blöder Moment. Und dann meinte er zu mir, Mama, ganz ehrlich, von dir als Mutter hätte ich was ganz anderes erwartet. Du hättest das so und so machen sollen. Und ich war nur so, ja, du hast recht.
Sehr cool,
Ja.
quasi an der Problemlösung teil oder beobachtet
Ja.
auch sehr stark. Das ist schon eine sehr gute Kompetenz, die er da durch dich auch quasi sich ja, erarbeiten kann.
Ja, aber ich glaube halt, dass das wichtig ist, wenn man eben den Kindern auch ganz klar die Fehler offenlegt und das auch die Verantwortung dafür übernimmt, dann haben sie auch keine Angst davor, auch mal zu sagen, Mama, ich finde es gerade nicht gut, wie es läuft und ich finde, du solltest dafür jetzt auch die Verantwortung übernehmen, sozusagen. Ja.
Das ist auch ein Tipp, den ich den Eltern beim Lernen gebe, quasi die Verantwortung komplett auf sich zu nehmen. Was ich bei deinem Ding jetzt stark finde, ist, dass du sagst, du hast es komplett weggelassen, weil viele würden vielleicht hier dazu neigen zu sagen, ich reduziere das Ganze wieder. Und man weiß ja aus der Lernpsychologie, dass dieser komplette Cut viel effektiver ist. Ja, das ist, natürlich braucht es da unheimlich viel Mut dazu.
Ja, nee, für mich war auch klar, dass es gar nicht anders gehen kann, weil, ja, weil sonst ist ja jeden Tag diese Diskussion wieder auf dem Tisch. Ja, darf ich jetzt, darf ich nicht. Und jetzt mittlerweile, das ist jetzt ja 2 Jahre her, sind wir an einem Punkt, so, die gucken einmal im Monat vielleicht einen Film. Aber dann, also, wir diskutieren nicht mehr jeden Tag darüber, Mama, darf ich Fernsehen, sondern es ist dann so, ich komme dann an, ja, heute ist Ostern, also Beispiel, weil jetzt bald Ostern ist. Heute ist Ostern, das ist ein besonderer Tag. Heute dürft ihr einen Film gucken.
Das heißt also, du bestimmst das.
Ich bestimme das, ja.
Okay.
Noch, ich meine, die werden ja auch älter. Irgendwann sind sie dann auch kompetenter, dann dürfen sie auch selber.
Wir haben ja vorhin über diesen Druck geredet, den auch du verspürst in Bezug auf dein soziales Leben quasi im Netz. Da, wo dieser Druck ganz besonders sichtbar wird, ist ja beim Thema Lernen. Zumindest bei den Eltern, die ich begleite. Ich bin ja Lehrkraft in der Schule lange Jahre gewesen. Da gibt es extrem viel Stress und Druck, was Lernen angeht. Wie erlebst denn du Lernen bei euch im Alltag? Du hast ja noch kein schulpflichtiges Kind, aber die lernen ja trotzdem alle. Ersten Tag an.
Ja, also ich würde sagen, die Kinder sind sehr lernwillig eigentlich so von sich aus. Also gerade unser Sohn, der ist so, also der hört die ganze Zeit diese Was ist was-Geschichten und so und der weiß so viele Sachen, das finde ich schon krass. Also ich glaube, dass er in der Schule auch gar nicht so Probleme haben wird, zumindest am Anfang nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es dann eher so mit der Zeit kommt, weil er total wissbegierig ist gerade. Die Kleine ist eher so sozial, also die interessiert, die hat nicht so einen Hyperfokus auf so diese Naturwissenschaften und sowas, ja irgendwie in der Schule ja ganz stark so wie so forciert wird, also so dieses Wissenschaftliche, und sie ist eher so kommunikativ, würde ich sagen. Sie übt in ihrer Freizeit ganz viel kommunizieren und ich finde, sie kann für eine Vierjährige auch echt schon richtig gut kommunizieren, was ja eigentlich auch ein Skill ist, der aber halt in der Schule eher so hinten runterfällt quasi. Ja.
Das heißt, es gibt ja viele Eltern, die jetzt, du hast ja ein Kind, was bald in die Schule geht, ja, die dann an der Stelle vielleicht sagen, oh, mein Kind muss schon lesen und schreiben und rechnen können, wenn es in die Schule kommt, ja. Was hältst du davon? Wie machst du das bei deinem Kind?
Ich halte das für nicht gut, weil dann langweilt es sich ja in der Schule. Also, ich glaube, das passiert eh vielen Kindern auch schnell, dass sie sich langweilen. Also, ich war zumindest so ein Kind. Ich habe auch mittlerweile eine ADHS-Diagnose. Ich habe meine Hausaufgaben immer schon in der 5-Minuten-Pause gemacht bis zur 8. Klasse und solche Sachen. Also, für mich war das halt alles eh schon so ein bisschen langweilig. Und also, ich weiß nicht, ob das einem Kind hilft, wenn es dann in die 1. Klasse kommt und dann alles schon kann. Und dann aber den Anschluss verpasst, also weil das Problem ist ja, dass man dann da sitzt und sich denkt, ja, das kann ich schon, das kann ich schon, das kann ich schon. Dann kommt aber irgendwann was, was man noch nicht kann, aber man hat jetzt schon abgeschaltet. Und dann verliert man halt so komplett den Faden.
Ich verstehe ich.
Ja.
Wie siehst du das bei Kindern, die von sich aus lernen wollen, die vielleicht sagen, Mama, ich will lesen lernen?
Ja, dann würde ich es, also klar, also unser Sohn, der übt auch schon Schreiben und sowas. Aber ich mache das nur, wenn er das will. Also wir haben diese Schreiblernbücher und so. Und wenn er kommt und sagt, Mama, ich will das jetzt machen, dann machen wir das. Aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage, komm, wir machen das jetzt, weil du musst das jetzt machen, sondern nur, wenn er es will, sozusagen.
Das wird sich ja, Malis, sicher ändern, wenn dein Kind in die Schule kommt. Ich wünsche ihm sehr, dass er alles sehr gerne lernt und immer sehr lernbegeistert ist. Aber ich erlebe eben viele Kinder mittlerweile, Eltern, die quasi verzweifelt sind, weil die Kinder nicht mehr lernen wollen, schulisch gesehen. Was meinst du, was steckt da dahinter an Bedürfnissen und wie können Eltern mit so einer Situation vielleicht umgehen im Anfang?
Also ich glaube, es hängt voll damit zusammen, was für ein Kind das auch ist. Also ich glaube, bei manchen Kindern, die brauchen vielleicht einfach nur die Struktur. Also sie brauchen einfach nur, dass Eltern sagen, jeden Tag um die und die Zeit, also du isst Mittag, dann spielst du eine halbe Stunde, dann machen wir Hausaufgaben, einfach weil die vielleicht das nicht selber, also nicht selber hinkriegen, quasi sich zu organisieren, so. Und ich glaube, andere Kinder sind einfach wahrscheinlich von dem Pensum komplett platt. Also je nachdem, wie sensibel so ein Kind ist, ist ja auch einfach laut in der Schule und es ist ein langer Tag. Ich weiß nicht, ob die das dann überhaupt, also hinkriegen, sich überhaupt noch zu konzentrieren so. Also ich glaube, es hängt echt voll von der Situation ab. Ich würde da sehr stark, glaube ich, auch auf mein Kind gucken. Ich finde Hausaufgaben eh auch politisch betrachtet blöd.
Ich voll mit dir mit. Ja.
Ja, die verstärken einfach nur soziale Ungleichheiten und irgendwie finde ich das schade. Also es ist einfach unnötig. Wenn man will, dass Kinder nochmal was nachbearbeiten, dann finde ich, sollte man in der Schule auch also sollte man eher so freies Lernen am Nachmittag nochmal als Unterrichtsfach oder sowas haben, wenn man es jetzt unbedingt wichtig findet, als dass man jetzt irgendwie die Kinder nach Hause schickt und das eine Kind hat halt zwei akademische Elternteile und eine Mutti, die zu Hause ist nachmittags und mit dem Hausaufgaben machen kann und das andere Kind kommt nach Hause und passt auf die drei jüngeren Geschwister auf und die Eltern sind beide in der Schichtarbeit. Das ist halt nicht fair, finde ich auch generell.
Ja, dann gibt es aber auch die Problemstelle, dass ein Kind sagt von sich, ich kann das nicht oder ich will das nicht. Und dann die Eltern natürlich in der Zwickmühle stecken, was mache ich jetzt, ne? Weil ja, es ist ja notwendig, in Anführungszeichen, dass das Kind das lernt, was Schule fordert. Wie stehst du dazu? Also was, das sind so typische Situationen von Eltern, dass sie quasi ja, nicht, sich nicht quasi von diesem Druck lösen können oder das nicht gut lösen können für sich. Ich will es ja gut mit meinem Kind, ja, aber auf der anderen Seite stehe ich halt auch zwischen der Schule quasi und weiß, dass was ich jetzt mit dem Kind übe, ist wichtig, weil es das in der Schule braucht.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich kann jetzt nur sagen, wie ich es machen würde, aber ich weiß überhaupt nicht, ob es funktioniert, weil ich ja kein Schulkind habe. Also, so generell würde ich da, glaube ich, wieder versuchen, erstmal eine Geschichte zu erzählen. Also, so, hey, ich hatte das auch das Problem. Ich hatte auch, habe auch immer gedacht, ich kann irgendwas nicht. Und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich was nicht kann und es dann einfach versuche, dann klappt es am Anfang nicht, aber irgendwann klappt es dann und dann macht es auch richtig Spaß. Also so einfach erstmal eine Erfahrung teilen und die vielleicht auch erstmal so sacken lassen. Oder also so habe ich das gemacht beim Fahrradfahren. Da war ich, also da war auch unser Sohn, der war, glaube ich, 3 und der wollte partout nicht Fahrradfahren üben, weil er konnte Laufrad fahren und er war so, ja, nee, Fahrradfahren finde ich blöd, weil das kann ich noch nicht. Und dann war ich halt auch so, ja, aber Laufradfahren konntest du ja auch nicht. Und dann hast du geübt und dann, jetzt kannst du es halt richtig gut. Und beim Fahrrad wird es halt genauso sein. So am Anfang ist es halt scheiße und es frustriert dich. Aber wenn du es übst, dann kannst du es halt irgendwann. Und ja, dann hat er es halt auch versucht einfach und dann hat er gemerkt, dass es halt stimmt. Aber ich, also ich weiß nicht, gerade jetzt, wenn wir über Mathe sprechen, kann man ja auch versuchen, dann tatsächlich wieder die Medien zu nutzen, weil auf YouTube gibt es bestimmt coole Videos, wie solche Sachen auch erklärt sind, was vielleicht halt nicht so trocken ist wie in der Schule zum Beispiel. Also vielleicht ist auch einfach, also ich würde auch mein Kind fragen, so was ist dein Problem daran? Also warum verstehst du das nicht? Findest du das langweilig? Okay, dann finden wir einen Weg, dass du es spannend findest. Ich erkläre dir, für was du das wirklich dann später brauchst, abgesehen davon, dass man es in der Schule braucht. Ich weiß nicht, wenn es jetzt ums Rechnen geht, berechne mir mal, ich möchte dir hier einen Schrank reinbauen, jetzt berechne mir mal, wie groß der sein muss, oder? Weil ich glaube, Schule ist halt so abstrakt, so die Kinder wissen gar nicht, was das bringen soll. Weil das ist halt so, das ist wie so eine Parallelwelt, die für sie erschaffen wird, die gar nichts mit dem realen Leben zu tun hat. So.
Ja, das ist ein häufiger Kritikpunkt an Schulen und da gebe ich dir auch zum Teil recht. Es gibt natürlich auch viele Lehrkräfte, die versuchen gerade in der Grundschule das noch sehr lebensnah zu gestalten. Dennoch ist, denke ich, gerade bei Eltern, die speziell von uns begleitet werden, deren Kinder tatsächlich nicht nur lernen, nicht lernen möchten, sondern vielleicht auch nicht wirklich das verstehen, was sie tun, eben der Zwiespalt zwischen wie viel Druck mache ich meinem Kind, weil es gefordert ist, und wo bin ich ganz ehrlich zum Kind und wo schütze ich eher mein Kind? Kannst du das nachvollziehen?
Ja, klar.
Und wenn, sollte jetzt dein Kind, wenn es in die Schule kommt, was denkst du? Ich meine, das ist klar, ist jetzt keine reale Situation, aber wie würdest du was würdest du einer Mama, einem Papa empfehlen, der eben in dieser Situation steckt? Auf der einen Seite ist gut zu meinen mit dem Kind und zu wissen, ich muss das mit meinem Kind üben, weil in der nächsten Klassenarbeit wird es abgefordert. Das Kind aber sagt, ich bin dumm oder ich will das nicht machen. Ne, da ist ja auch sowas wie, da entsteht ja auch sowas wie Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein.
Also ich kann es dir nicht sagen, ich glaube, ich würde mein Kind einfach in den Arm nehmen erstmal. Also wenn ich das so höre, dass mein Kind sagt, ich bin dumm, dann würde ich es, glaube ich, erstmal einfach in den Arm nehmen und sagen, nee, du bist nicht dumm. Und es ist irgendwie auch egal, was andere sagen, weil, also nur weil du das jetzt nicht kannst, heißt nicht, dass du dumm bist, sondern du kannst ja andere Sachen. Also weil es ist ja auch, man hat ja Stärken und Schwächen. Dann würde ich halt sagen, guck mal, okay, du kannst jetzt vielleicht nicht diese Aufgabe rechnen, aber dafür kannst du halt, was auch immer das Kind dann schon kann. Dafür kannst du halt Spaghetti mit Soße kochen. Keine Ahnung. Irgendwas, was das Kind zuletzt gemacht hat und worauf es halt stolz war. Ist ja egal, was es ist.
Letztendlich geht es im Prinzip ja auch darum, dann die Resilienz des Kindes zu stärken, weil wir können es nicht verhindern, dass das Kind schlechte Erfahrungen in der Schule macht. Ne? Das ist ja gerade das, was die Eltern auch so verzweifeln lässt. Sie wollen ja gerne, dass es ihren Kindern gut geht, dass die gerne lernen, dass sie sich freuen, in die Schule zu gehen. Und ganz oft geht es eben genauso nicht. Und dann ist die Frage, ne, welche Resilienzstrategien kann ich meinem Kind mitgeben, damit es eben mit diesen Situationen klarkommt? Hast du da Ideen dazu?
Eben sowas wie, dass halt das eigene Selbstbild nicht davon abhängig ist, ob man jetzt diese Aufgabe schafft oder nicht. Ich glaube, dass das aber auch einfach generell damit zusammenhängt, wie selbstwirksam die Kinder sich insgesamt erleben. Weil es gibt ja auch immer so zwei Arten von Reaktionen. Die einen, die sind so, ja, okay, die Aufgabe ist irgendwie schwierig für mich, deshalb suche ich jetzt einen anderen Lösungsansatz oder frage um Hilfe. Und manche reagieren halt eben so, dass sie halt denken, sie sind dumm. Und ich glaube, was das Ziel sein sollte, ist quasi, dass man das Kind so fördert, dass es dann am Ende halt hi um Hilfe bittet oder halt eben denkt, ja, okay, ich suche einen anderen Lösungsweg oder ich habe es einfach nur noch nicht herausgefunden, aber es ist halt nicht schlimm. Und dass man vielleicht einfach im Alltag immer wieder so Momente schafft, wo das Kind einfach lernt, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten. Vielleicht auch, indem man selber einfach sagt, boah, ich bin gerade ratlos und ich weiß gerade nicht weiter, aber ich weiß, ich werde eine Lösung finden. Also indem man das auch wieder so ein bisschen vorlebt. Quasi, dass es okay ist, Fehler zu machen. Also so eine gesunde Fehlerkultur einfach.
Wir begleiten viele Eltern, die haben eben diese zwei Stränge auch noch. Nämlich in dem Moment, wo du zu viel Druck aufs Kind machst und gefährdest du ja auch die Beziehung zum Kind. Jetzt hast du ja schon viel über Beziehung mit den Kindern oder Eltern-Kind-Beziehung geredet oder ja, in deinen Inhalten geteilt mit den Menschen. Was würdest du sagen zu einer Mama, die jetzt gerade vor dem Problem steht, das Kind will nicht lernen? Na, es will nicht mit der Mutter lernen, es hat da schon eine Beziehungsthematik, aber es müsste natürlich auch Mathe lernen. In meiner Vorstellung geht Beziehung immer vor Inhalt. Was meinst du dazu?
Ja, klar. Also ich würde ich weiß nicht, ob ich mein Kind zwingen würde. Also ich kann das sogar so schwer nur beantworten, weil ich ja einfach noch nie in der Situation war. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das nicht mache und dass ich halt meinem Kind sage, hey, wir können, aber du musst, also ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus. Und ich denke, am Ende kann das Kind ja dann auch die Konsequenzen irgendwo in der Schule dann zu spüren. Und das klingt jetzt irgendwie so hart, als ob man das Kind ins Messer laufen lässt. Aber manchmal ist es vielleicht auch besser, selber nicht der Buhmann zu sein als Eltern. Und einfach zu sagen, okay, dann hast du deine Hausaufgaben halt nicht, dann kriegst du halt einen Strich im Klassenbuch. Macht man das noch? Also sowas bei uns.
Ja,
Ein
ich
Strich.
weiß, es gibt so ein
Ja.
Ampelsystem, orange, grün, rot, und dann kommen die Kinder da auf die entsprechende Ebene. Es gibt immer noch Lehrkräfte, die quasi diese Karte ziehen, ja.
Ja, genau. Also bei mir wäre das dann so gewesen, hätte ich einen Strich bekommen und bei drei Strichen weiß ich auch gar nicht mehr, was dann passiert ist.
Ja, das würde dich genau vor die gleiche Problemstelle bringen, wo unsere Eltern ganz oft sind, nämlich zu sagen, okay, in der Schule läuft es so und ich will das eigentlich gar nicht, dass mein Kind so negativ bewertet wird, dass mein Kind diesen Stress kriegt, diesen Druck, ne? Aber ich muss natürlich auch gewährleisten, ein Stück weit, oder ich möchte, sage ich mal so, dass mein Kind die Grundschule schafft. Weil wenn es die nicht schafft, dann gibt es nochmal ganz andere Themen. Also es ist eine große Problemstelle, wo die Eltern drin sind. Auf der einen Seite natürlich die Ängste, was passiert mit meinem Kind oder was passiert in der Zukunft quasi, ne, muss es eine Klasse wiederholen und so weiter. Du bist jetzt nicht in der Situation, aber vielleicht kannst du dich da reindenken. Ich will dir mal verschiedene Situationen in der Schule mal darstellen. Vielleicht kannst du einen Impuls dazu geben, wie du reagieren würdest. Also, was häufig vorkommt, ist ja, dass viele Kinder in der Zeit, wo sie aufwachsen, vielleicht eine nicht ganz gesicherte Bindung erleben. Ja, da kann sein, dass ein Elternteil wegbricht oder so, ja. Und du redest ja auch ganz viel über dieses Bindungsband, wenn ich es richtig verstanden habe, wie sich dieses entwickeln, wie man das fördern kann. Ja, hast du Ideen für Eltern? Es gibt Kinder, die können nicht lernen, weil sie eben in der Schule permanent damit beschäftigt sind, diese Bindungssicherheit zu suchen und sind permanent im Außen und kriegen gar nicht viel vom Lerninhalt mit. Hast du da irgendeine Idee dazu, wie man zu Hause das sichern könnte?
Wie würdest du sagen, äußert sich das beim Kind? Also ich brauche nur eine konkretere, also dass es quasi die
Okay,
ganze Zeit nur versucht, Freunde zu finden oder nee.
ja, genau. Das Kind ist permanent im Unterricht mit den Ohren, mit den Augen bei den anderen, versucht permanent mitzukriegen, was die anderen machen, ist in der Pause nur damit beschäftigt, Beziehungen zu gestalten. Wer ist mein Freund? Wer ist meine Freundin? Ne, und so weiter. Also quasi immer nur mit Bindung beschäftigt und ist überhaupt nicht fokussiert und kann gar nicht lernen.
Ja, aber da finde ich halt auch wieder, das ist so negativ bewertet. Also, warum muss das mit Bindungssicherheit zu tun haben? Warum kann das nicht einfach das Interesse vom Kind sein? Weil das ist ja eigentlich total interessant. Das ist ja genau das, was ich meinte. Das ist halt was, was so hinten runterfällt, was ja aber eigentlich voll wichtig ist. Also, ich denke, was man in der Schule vor allem lernt, sind soziale Kompetenzen. Und wahrscheinlich hat dieses Kind mehr verstanden, worum es in der Schule geht, als alle anderen, die sich einfach nur. Das klingt jetzt so gemein, aber weil das Kind analysiert ja quasi Gruppendynamiken und sowas. Und das ist ja eigentlich auch voll der Skill. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht kann man dann, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es halt nicht, dass es das Kind nicht negativ beeinflusst und dass es einfach nur das Thema ist, was das Kind spannender findet. Vielleicht kann man dann in der Freizeit das fördern. Also zum Beispiel zu sagen, ja, ich weiß nicht, finde jetzt kindgerechte psychologische Inhalte, die dein Interesse wecken, was man ja in der Grundschule einfach nicht lernt. Und dann hast du das abgedeckt und kannst in der Schule dich darauf fokussieren, weil du halt dieses Interesse, was du hast, halt schon, weil das, da kommt dann so ein bisschen zur Ruhe, weil man jetzt das ja gefüttert hat. Ich glaube, dass Kinder ganz oft einfach ihr Interessengebiet gerade ganz woanders haben und die Schule aber sagt, du sollst jetzt hier haben. Und dass das halt eigentlich eher das Problem ist. Also bei vielen, weil die meisten Menschen generell wollen ja von sich aus lernen.
Ist ein interessanter Punkt, ja. Viele Kinder wollen nicht mehr lernen, zumindest nicht das, was Schule
Ja,
bietet. Da gebe ich
genau.
dir komplett recht, weil das auch sehr weit weg von ihrem Leben ist. Und eventuell ist es tatsächlich so, dass eben Kinder auch verstanden haben, dass Schule nicht unbedingt für ihr Lernen zuständig ist, ne, und sie sich selber um ihr Lernen kümmern. Was ich oft erlebe oder was ich sehe, auch in der Entwicklung von Kindern, ist, dass ich so, du hast es vorhin auch erwähnt, ganz kurz, dass man schauen muss, dass sich ein Verhalten nicht festsetzt. Ja? Das heißt, du hast gesagt, du reagierst schon ganz früh. Jetzt sind viele Eltern, die wir begleiten, das sind die Herausforderungen, jetzt zum Beispiel beim Thema Lernproblem oder Lernherausforderungen in Mathe, die zeigen sich relativ früh, aber doch nicht ganz früh vielleicht. Ja? Es scheint noch zu funktionieren in der ersten Klasse, dann wird es immer schlimmer. Der Prozess ist also schleichend. Und das, glaube ich, kann man auch auf Verhalten oder ja, Situationen eigentlich münzen und zu so sagen, wo würdest du sagen, wenn sich so, weil du vorhin gesagt hast, man da kann es einmal durchlassen und dann vielleicht nicht mehr. Oft merken das die Eltern gar nicht. Ne? Wie merken Eltern oder wie können sie lernen, wann sie genauer hinschauen müssen? Bei welchen Punkten?
Ich glaube, man weiß das immer, man drückt das aber weg. Und das darf man nicht machen. Wenn man so einen Hintergedanken hat und sich denkt, oh, das ist komisch, und dann sich denkt, nee, passt schon, dann sollte man da reingehen und sich denken, ach, vielleicht ist es doch komisch, vielleicht ist es doch ein Thema, vielleicht sollte ich mich jetzt einfach das nochmal beobachten und gucken und nicht mit Druck darauf reagieren, sondern erstmal einfach nur in dieses Beobachten gehen. Also, dass man halt quasi, weil ich bei ganz vielen Themen, und das sind auch so bei so seltsamen Sachen wie, dass ich immer vorher weiß, wann mein Kind krank wird. Einfach weil das Gehirn filtert irgendwelche Informationen schon über den Tag weg und ich gehe mit einem Bauchgefühl ins Bett, mein Kind wird krank und auch das Kind ist vielleicht das fitteste Kind überhaupt gewesen eigentlich, wenn ich so dann aktiv drüber nachdenke und dann wird es trotzdem krank. Und ich glaube, dass es so, es gibt einfach so, wir merken das schon, aber wir denken dann immer, nee, passt schon, und versuchen das so wegzudrücken. Und ich glaube, man sollte da so einfach so aufmerksam sein für den, also für das eigene Gefühl, weil also ich glaube jetzt nicht, dass es einen Mutterinstinkt oder sowas gibt, aber ich glaube, es gibt so ein, wie so ein Elterninstinkt für ihre eigenen Kinder, weil die halt gut kennen und weil die dann halt so merken, ah, wenn mein Kind irgendwie auch nur ein bisschen verändert ist, wenn es die und die Aufgabe löst, weil es vielleicht frustrierter oder so, dann ist das vielleicht was, wo ich jetzt hingucken sollte, wo ich beobachten sollte.
Sprechen wir mal über die zwei Gefühle Angst und Schuld, die ja bei Eltern sehr häufig vorkommen, zum Beispiel in Kombination mit diagnostischen Gutachten, wie zum Beispiel Dyskalkulie oder Legasthenie. Ja, da spüren die Eltern ja auch oft eine Erleichterung. Ich kenne Eltern, die wollen unbedingt ein Gutachten haben, weil ihnen das bescheinigt, sie haben nichts falsch gemacht. Ne? Also zumindest, oder das Kind hat jetzt einen Namen quasi. Ich weiß jetzt, warum mein Kind das nicht kann. Ja, glaubst du, wir sprechen zu wenig über die Angst der Eltern, etwas falsch zu machen? Also letztendlich ist es ja, wäre es ja nicht schlimm, wenn es tatsächlich so wäre, dass die Eltern vielleicht falsch geübt haben oder zu wenig darauf geachtet haben. Ja. In meinen Augen bräuchte es gar keine Gutachten diesbezüglich, die das Leben erleichtern, sondern Gutachten eben dafür, dass man weiß, wo steht das Kind genau. Aber ich spüre sehr oft, dass diese Ängste und Schuldvorwürfe oder Zuschreibungen sehr oft damit verbunden sind.
Ja,
Was?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch tatsächlich ein bisschen schwierig zum Teil, weil ich auch das Gefühl habe, dass Diagnosen häufiger als früher zumindest genutzt werden, um bestimmtes Verhalten auch zu entschuldigen. Und ich finde halt, also gerade auch, ich kenne mich jetzt mit Dyskalkulie zum Beispiel jetzt nicht so gut aus, aber ich meine, dass man dann ja trotzdem nicht aufhört, dem Kind Rechnen beizubringen, sondern andere Ansätze versucht. Oder? Ist das richtig?
Erstmal ist es eine Diagnostik und man weiß dann, okay, das Kind, es wird quasi bescheinigt, das Kind tut sich schwer beim Rechnen lernen. Das
Ja,
kann
aber
nicht wie Gleichaltrige das in der gleichen Zeit lernen. Das ist quasi das, was festgestellt wird.
dann würdest du als Lehrerin ja dann einfach das Kind anders fördern in Bezug auf Mathematik, oder? Also
Richtig.
das, und das wäre ja der Schritt, und das ist ja was, was man ja aber sowieso tun kann, auch ohne Diagnose. Also das könnte man ja als Eltern, wenn man jetzt dieses Bauchgefühl hat und mein Kind hat jetzt Dyskalkulie, könnte man ja auch anstatt zu sagen, ich brauche jetzt diese Diagnose, um es zu entschuldigen, könnte man auch erstmal herausfinden, was kann ich jetzt für mein Kind tun, also was würde man jetzt tun, wenn es Dyskalkulie hätte und einfach so mit dem Kind quasi schon umgehen? Also einfach direkt sagen, okay, wir fangen einfach nochmal von vorne an, weil du halt bei den Basics irgendwie, du bist halt in der Hinsicht langsamer, also würde ich so nicht kommunizieren, sondern halt denken. Und dann halt da nochmal ansetzen. Oder zum Beispiel jetzt, wenn mein Kind ADHS hat, dann braucht mein Kind halt Strategien, um Konzentration abzurufen. Und da ist es aber komplett egal, ob mein Kind jetzt schon eine Diagnose hat, weil die Strategien braucht es ja trotzdem. Also das heißt, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Es sind halt letztendlich auch Zuschreibungen, ja. Und ich vermute, dass Eltern diese Gutachten oder diese Bestätigungen auch ein Stück weit für sich selber brauchen, um eben mit diesem Schmerz, mit dieser Angst besser umgehen zu können. Wenn ich jemandem sage, und da spielt das Thema Vergleich wieder stark mit rein, wenn ich zu jemandem sagen kann, mein Kind ist nicht so gut im Rechnen, weil es hat eine Dyskalkulie, ist es vielleicht einfacher, als wenn man sagt, naja, mein Kind hat eine 5 geschrieben in Mathe oder wir machen uns Sorgen, weil er das Rechnen nicht so gut kann. Das hat eine andere Dimension, ne?
Aber vielleicht sollte man einfach sagen, wir machen uns Sorgen, weil das Rechnen so gut kann. Und ich glaube, vielleicht haben wir da sogar was falsch gemacht, weil dann sagt die andere Mutter vielleicht nicht, ja, unser Kind ist so toll, das hat überall Einsatz. Und dann sagt vielleicht, ja, und weißt du was, ich mache regelmäßig die Hausaufgaben für mein Kind, weil es XYZ nicht kann. Oder ich habe mein Kind gestern angeschrien, weil es die Marmelade hat fallen lassen. Und dann schafft man halt echte Verbindungen. Also ich glaube, was bringt da, also warum definieren sich Eltern über die Leistung ihrer Kinder sowieso? Das ist voll dumm. Also es ist einfach nur ungesund, weil das bringt niemandem was. Dann kann man ja auch nicht aus seinen eigenen Fehlern lernen. Also selbst wenn jetzt die Eltern komplett, also Prämisse, die Eltern sind komplett schuld daran. Also dann hätten sie ja gar nichts davon zu sagen, ja, das kann nicht meine Schuld sein, sondern das Kind hat Dyskalkulie, weil dann können sie ja ihr Verhalten auch nicht ändern. Also man kann ja selber auch nur quasi an sich arbeiten, wenn man damit kein Problem hat, dass es immer Arbeit an sich selbst geben wird, was es halt eh immer gibt. Also man ist ja nie zu Ende, sozusagen. So.
Ich glaube, der Vergleich zwischen den Eltern spielt da eine große Rolle. Das, was du vorhin auch angesprochen hast, ne? Dass andere Eltern das mitkriegen, ja, und man immer vergleicht, wie fängt ja schon ganz früh an, du merkst es ja auch schon, nicht schon vor dem Kindergarten quasi. Meins krabbelt schon, meins macht Zoll, macht jenes, redet schon, spricht schon und so weiter, ja. Ich finde, dass dieser Vergleich unglaublich viel mit den Kindern, aber auch mit den Eltern macht. Hast du einen Tipp oder was würdest du sagen, wie könnte man Kinder und Eltern auf diese Vergleichssituation vorbereiten, sodass es ein gesunder Vergleich ist, der das Kind oder die Eltern auch nicht schädigt in dem Sinne, dass es negative Auswirkungen hat?
Ich würde am liebsten sagen, einfach gar nicht vergleichen. Also ich verstehe schon, dass man das macht, aber was bringt das? Also ich meine, meine Kinder sind zum Beispiel auch sehr temperamentvoll und auch mal lauter oder so. Und dann sehe ich halt andere Kinder, die ruhiger sind. Und natürlich könnte ich dann denken, oh, warum ist mein Kind oder meinen Kindern sagen, ja, guck mal, du könntest ja auch so ruhig sein oder so. Aber was bringt das? Das ist einfach ein anderes Kind mit einem anderen Temperament. Und ja, vielleicht habe ich halt auch Fehler gemacht. Vielleicht habe ich nicht oft genug gesagt, als mein Kind kleiner war, hey, sei doch mal ein bisschen leiser. Vielleicht habe ich da meine Grenze nicht gut gewahrt und jetzt wissen meine Kinder gar nicht, dass es diese Grenze gibt. Das kann ja sein. Also Ja.
Was du ansprichst, kann ich total unterstreichen. Ich finde auch, das Kind ist erstmal 100% perfekt. Und ich sage immer zu den Eltern, die Schule setzt euch eine Brille auf oder ihr lasst euch eine Brille aufsetzen oder setzt sie selber auf, die plötzlich das, was das Kind nicht gut kann, in den Fokus rückt. Und das wird dem Kind gar nicht gerecht. Und dennoch ist es oft so, dass die Kinder eben in der Schule dieser Vergleichssituation unterliegen. Die vergleichen sich ja selber. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, vielleicht hast du da auch eine Meinung dazu oder eine Idee, Kinder da auch schon frühzeitig darauf vorzubereiten, sich eben nicht zu vergleichen, ja, weil der Vergleich überhaupt nichts bringt, ja. Also weil ansonsten machen sie es so und so.
Ja, ich weiß gar nicht, wie macht man das dann, indem man halt einfach, also weil ich vergleiche die Kinder einfach auch gar nicht irgendwie. Aber wie, also wie bereitet man aktiv, was würdest du sagen? Also es ist jetzt eine Frage von mir an dich. Wie bereitet man denn Kinder aktiv darauf vor, sich nicht zu vergleichen, indem man Bücher vorliest, dass alle gut sind wahrscheinlich, oder? Also weil,
Ich
ja.
glaube, du hast da schon viele Punkte genannt, eben, dass man das Potenzial des Kindes immer wieder sieht, bespricht, fördert und den Fokus auf das legt, was das Kind nicht nur gut macht, das finde ich auch nicht der richtige Part, sondern das, was ihm Freude macht. Weil dem Kind zu vermitteln, das, was dir Freude macht, ist das, was du verwirklichst, das, was in dir steckt und das, was du später mal der Welt geben kannst, damit du ein zufriedenes und schönes Leben führst. Und das ist bei jedem anders. Und wenn man das in der Familie gut kommuniziert und jedem Kind immer wieder die Möglichkeit gibt, seine Potenziale zu zeigen, seine Potenziale zu besprechen, zu den nächsten Schritte zu besprechen. Ja, ich möchte, keine Ahnung, ich spiele gerne Fußball und ich würde später mal in der Mannschaft spielen, vielleicht in der Bundesliga, ja. Wie kann man da hinkommen? Was setzt du dafür ein? Und welche Dinge musst du halt tun, auch wenn sie nicht so angenehm sind, die eben das Leben von dir erwartet auch. Also es ist halt so, in der Schule, in der Grundschule, die Inhalte sind ja auch fürs Kind letztendlich. Lesen, Schreiben, Rechnen sollte das Kind schon können, damit es an der Kultur teilhaben kann. Und das macht ja auch den großen Gap. Und wenn ein Kind eben nicht so gut darin ist und sich ständig mit den anderen vergleicht und das noch zusätzlich das Kind runterzieht, dann muss man schon frühzeitig, finde ich, schon vor der Schule, so agieren, dass man das Kind in seine Potenziale bringt und den Fokus aufs Potenzial, damit das Kind lernt, auch selbstbewusst wird und lernt, ich muss nicht alles können. Ich muss nicht in allem gut sein, ja. Aber ich muss natürlich auch lernen, mit diesen Rückschlägen oder mit diesen, es gelingt nicht immer alles, ja. Und ich kann auch nicht eine gute Note schreiben, wenn ich übe. Kann es auch passieren, dass ich dennoch vielleicht keine so gute Note schreibe. Was macht das dann mit mir, ja?
Ja.
Das wird halt im Schulalltag viel zu wenig berücksichtigt, der Umgang mit dem, was Kinder denken und so weiter. Oder wie Kinder fühlen und was sie brauchen. Frage an dich, Malis, wie würdest du Kinder heute beschreiben im Vergleich zu deiner eigenen Schulzeit? Weil sie haben sich definitiv verändert.
Mir fällt immer wieder auf, dass Kinder viel mehr Vertrauen in Erwachsene haben. Also wenn ich irgendwie die Freundinnen von meinen Kindern, die sind viel zutraulicher. Das klingt irgendwie so komisch, als ob sie Tiere wären. Aber ich weiß noch, dass ich von den vor den Eltern meiner Freundinnen eher potenziell immer so ein bisschen Respekt oder Angst hatte. Und die Kinder von meinen die Freundinnen von meinen Kindern, die kommen auf meinen Schoß. So, die haben mich gerade vor 10 Minuten kennengelernt und setzen sich auf meinen Schoß und sagen, ja, mir ist kalt, kannst du mich warm machen? Oder irgendwie so. Also die sind halt so, die haben so ein Grundvertrauen einfach, dass Erwachsene gut sind. Und das finde ich richtig schön. Ja, dass sie keine Angst haben, so.
Hast du persönlich eigentlich, weil wir jetzt viel über Schule geredet haben, hast du persönlich Angst davor, wenn dein Kind in die Schule kommt? Hast du schon drüber nachgedacht, es vielleicht in eine alternative Schule zu geben oder Homeschooling zu machen? Ich glaube, das wird zu dir passen.
Ich habe gar keine Angst davor tatsächlich, weil wir schon auch so ein bisschen unser Kind jetzt darauf vorbereitet haben, würde ich sagen, das letzte Jahr vor allem. Im Sinne von, manchmal gibt es Regeln, an die du dich halten musst. Und da kannst du nicht missdiskutieren. Oder wenn du. Und das ist halt so hart, ne? Aber gleichzeitig ist es halt auch wie unser. Also ich sehe Schule schon auch ein bisschen so als Ding, was mein Kind jetzt auf das gesellschaftliche Leben vorbereitet. Und da ist es eben manchmal einfach so. Und das heißt nicht, dass es immer, dass mein Kind immer alles hinnehmen soll, so, sondern. Also, was ich halt meinem Kind gerade beibringe, ist, wenn du was Unfaires erlebst, dann komm damit auf jeden Fall zu mir. So, erzähl mir das und wir können dann drüber reden und wir helfen dir. Und du kannst es auch aussprechen, dass es unfair ist, aber Was ich halt also auch wichtig finde, ist, dass meine Kinder lernen, dabei respektvoll zu bleiben und halt nicht irgendwie, also zum Beispiel Lehrkräfte oder ErzieherInnen oder sowas halt anzubrüllen wegen irgendwas oder so, sondern halt, ja, da versuchen halt quasi sich mit den Lehrkräften auch als Team zu betrachten und quasi zu verstehen, die Person will mir eigentlich nichts Schlechtes, die will mir was Gutes so. Also das versuchen wir halt jetzt so näher zu bringen. Ich weiß nicht, inwiefern das klappen wird, aber das sehen wir dann ja auch. Und generell dadurch, dass unser Kind, also dass er medienfrei oder fast medienfrei aufwächst, habe ich auch gar kein Problem. Also der kann sich wahnsinnig gut konzentrieren. Auf, ja, natürlich auf Dinge, die ihn interessieren, aber das ist halt, ja.
Was würdest du dir denn für deinen Sohn, für den Schuleintritt, für die Zukunft in der Schule wünschen? Wie sollte denn Schule für deinen Sohn aussehen? Das würde mich jetzt echt interessieren.
Also wir haben halt relativ Glück mit unserer Einzugsschule. Die haben sehr kleine Klassen, also nur 14 Kinder maximal pro Klasse. Und die haben keine Noten bis zur 6. Klasse. Die haben so ganz viele Werk- und Kunst- und sowas Möglichkeiten und sind auch relativ so in der 1. Klasse vor allem relativ frei in der Gestaltung. Also die haben zwar schon Unterricht, aber nicht so wie bei mir damals mit Frontalunterricht sozusagen. Und so wie das ist, wünsche ich mir das tatsächlich auch für mein Kind, weil ich glaube, dass so ein bisschen Struktur von außen sehr wichtig ist, weil es sonst überfordert. Also so eine komplett freie Schule, wo Kinder die quasi den ganzen Tag machen können, was sie wollen, das mag für manche Kinder auf jeden Fall gut sein, aber für mein Kind, das, was jetzt in die Schule kommt und das andere, glaube ich, auch nicht, ist es schon wichtig, dass sie auch von außen Orientierung und Halt kriegen, weil das ja auch war. Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, mach den ganzen Tag einfach irgendwas, aber mach so, wie du willst, dann wäre ich auch überfordert, sondern es ist auch schon als erwachsene Person gut, dass man so gewisse Vorgaben sozusagen hat. Genau, dass nicht benotet wird, finde ich eigentlich auch ganz gut. Also, man kann sich tatsächlich sogar selber entscheiden. Also, die Eltern können quasi entscheiden, ob sie Noten wollen oder nicht. Und ich denke auf jeden Fall die erst, vielleicht so ab der 5. Klasse oder so, dass man sagt, ja, okay, jetzt wären Noten vielleicht mal ganz gut, um zu wissen, wo du stehst, so, aber für die ersten Jahre, glaube ich, ist es gar nicht so sinnvoll. Braucht ein Kind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Genau.
Du hast eben über Regeln gesprochen, so beiläufig, Regeln und Rituale. Das finden wir Lehrkräfte ja auch immer sehr, sehr wichtig. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Tipps geben deinerseits? Welche Regeln, Rituale findest du denn wichtig in bezüglich auf einer Hausaufgabensituation, also einer Lernsituation, die du ja selbst noch nicht erlebt hast bei deinem Kind, aber vielleicht dir vorstellen kannst?
Also ich glaube, ich würde drauf gucken, dass mein Kind immer also dass mein Kind nach der Schule erstmal natürlich was. Also ich muss dazu sagen, wir könnten unser Kind zum Hort geben und haben uns dagegen entschieden, weil dadurch, also ich bin autistisch und habe ADHS und ich bin ganz, ganz, ganz schnell total reizüberflutet gewesen in der Schule. Und also wir haben keine Diagnosen bei unseren Kindern, aber ich sehe schon gewisse Tendenzen und ich will einfach, dass mein Kind nach der Schule nach Hause kommt, damit es Ruhe hat im Kopf und erstmal ein bisschen regenerieren kann. Das heißt, so mein Plan ist eigentlich, das kommt nach Hause, isst mit uns zu Mittag, die anderen beiden oder das andere Kind ist in der Kita, je nachdem. Also der Kleine wird jetzt erstmal nicht in die Kita gehen. Das heißt, dann habe ich ja zwei Kinder zu Hause und da muss ich ja nachmittags auch noch mal arbeiten. Das heißt, ich würde mein Kind dann erstmal sich ein bisschen ausruhen lassen, was essen lassen und dann, wenn halt die Energie wieder da ist, dann sagen, okay, ich muss jetzt auch noch mal eine Stunde arbeiten, setze ich zu mir an den Küchentisch, du machst Hausaufgaben, ich arbeite und wenn du eine Frage hast, stellst du sie mir. So ist meine Idealvorstellung. Ich weiß nicht, ob es funktioniert.
Ich glaube, die teilst du mit vielen Eltern. In der Realität wird sich zeigen, ob das so
Ja.
gelingt. Wir haben gemerkt, Marlies, im Gespräch, dass es natürlich eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir unter Lernen verstehen generell, weil schulisches Lernen nochmal ganz anders ist als Alltagslernen. Und dass es auch darum geht, dass Eltern lernen. Das habe ich jetzt auch gemerkt, oder da hast du viel darüber geredet. Eltern lernen quasi mit dem, dass Kinder größer werden, einfach mit dazu. Es geht also um die großen Themen, wie vertraue ich mir selber, ne? Was traue ich mir selber zu, wie gestalte ich die Beziehung oder auch wie gehe ich mit den Fehlern um, von meinem Kind und von mir selber auch, ja. Ja, von daher, wenn jetzt Eltern, die jetzt hier zuhören oder das zuschauen, einen großen Frust haben, weil sie mit ihren Kindern einfach nicht an die Stelle, mein Kind soll so eine ideale Situation, wie du es jetzt hast, einfach durchgehen, ja, soll einfach üben und lernen und schön ist, ja, wenn das nicht ist, sondern sehr viel Frust, sehr viel Tränen, Streit und so weiter produziert, was würdest du diesen Eltern einfach sagen, die sich da totale Sorgen machen und nicht wissen, wie sie aus diesem Kreislauf rauskommen sollen.
Also ich würde es, glaube ich, erstmal so versuchen, dass ich, also ich würde, wie gesagt, ich liebe es so spielerisch. Also ich finde, dass einfach positive Emotionen damit verknüpft sein müssen. Das heißt, wenn ich jedes Mal einfach übelst den Konflikt habe, dann würde ich erstmal versuchen, das Ganze aufzulösen und vielleicht einfach sagen, okay, du setzt dich jetzt neben mich, während ich arbeite, aber du machst jetzt nicht Hausaufgaben, sondern du machst das, worauf du Bock hast, damit wir einfach erstmal diese Situation, wir sitzen zusammen, quasi positiv belegen, mit einer positiven Emotion. Und dann könnte man ja auch anfangen, also ich gehe jetzt immer von der Prämisse aus, dass man am Ende eine Lösung will. Es ist natürlich auch eine Lösung zu sagen, wir machen die Hausaufgaben nicht und ich schreibe der Lehrerin einen Brief, dass sie eine blöde Kuh ist und keine Hausaufgaben mehr haben. Also so eine Mutter bin ich auch, also würde ich auch machen. Aber ich meine, wir wollen ja erstmal diplomatisch sein und versuchen, in das System reinzupassen. So. Dann würde ich halt meinem Kind vorschlagen, okay, wir machen das jetzt so, du machst jetzt, wir können ganz klein anfangen, eine Minute machst du jetzt diese Aufgabe? Oder 5 Minuten ist vielleicht ein bisschen besser, weil man dann auch vorankommt. Aber sagen wir, machst jetzt 1 Minute lang, malst du jetzt hier diesen Buchstaben nach und danach machst du wieder, worauf du Lust hast, 5 Minuten. Und dann machst du wieder 1 Minute diesen Buchstaben und dann wieder 5 Minuten. Dass man halt so versucht, irgendwie so wie so Zeiträume zu schaffen, die halt kurz sind. Ich glaube, das ist gerade bei Kindern mit ADHS vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kann das Gehirn irgendwie 30 Sachen gleichzeitig machen. Das mögen wir ja gerne. Und dann so das versuchen oder auch, was ich vielleicht auch machen würde, so als Deal quasi, okay, du setzt dich jetzt hier neben mich, du machst jetzt 1/2 Stunde deine Hausaufgaben, aber du machst halt nur so weit, wie du kommst und alles, was du nicht schaffst, hast du halt nicht geschafft und ich setze dir da eine Unterschrift drunter und sag, hey, mehr war einfach nicht drin, so.
Ein sehr spannender Ausblick, Marlies, auf deine zukünftige Situation mit deinem Sohn in der Schule. Ich wünsche dir ja sehr, dass es so einfach ist und bin gespannt auf deine Videos, falls du dann vielleicht doch andere Situationen vorfindest. Ich bedanke mich sehr für deine Offenheit und für deine sehr spannenden Antworten auf meine Fragen. Und wenn Eltern.
Aber warte mal, darf ich jetzt, ich weiß, wir sind mit der Zeit vorbei, aber was rätst du denn den Eltern? Also in solchen Situationen, was ist das? Ist das dann am Ende der Brief, mein Kind kann es nicht und das ist zu viel? Oder, also weil ich mir das, also.
Du hast halt, das Ding ist das eine, wir wollen, dass das Kind will ja auch lernen und das Kind, wie du vorhin sagtest, das Kind will ja auch da sein, wo die anderen sind. Es vergleicht sich, da haben wir schon das erste Problem. Das zweite Problem ist, die Schule hat einen festen Stoffverteilungsplan. Es ist eine sehr kurze Zeitspanne oder ich sag mal eine festgelegte Zeitspanne, in der das Kind diese Inhalte erarbeiten soll. Du hast zu Hause den Druck, dass dein Kind das vielleicht nicht schafft oder nicht kann, nicht will oder irgendwas. Und dann stehst du in diesem Spagat zwischen, ich weiß, dass es das können soll und muss, es schafft es aber nicht oder es kann es nicht oder es will es nicht. Ja. Und wie kommen wir jetzt dahin, dass die Grundschulzeit einigermaßen gut verläuft, mein Kind auch noch dabei lernt und vielleicht auch nicht geschädigt wird. Ja. Und das, deswegen ist mein Job, sehe ich da drin, die Eltern so zu begleiten, dass sie tatsächlich es schaffen können, das Kind sowohl didaktisch an den Punkt zu bringen, weil ganz oft auch das Lehren in der Schule eine Problemstelle für sich alleine ist. Es ist ja ganz oft gar nicht das Kind, sondern es ist so, wie es an das Lernen herangeführt wird. Das entspricht ganz vielen Kindern gar nicht mehr. Und vor allem in Mathe sind sehr viele Sachen in der Schule, die ich so sehe, die das Ganze kontra produzieren. Also, dass das Kind quasi geradewegs in Schwierigkeiten laufen muss. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, das Kind kann gar nichts dazu, sowieso nicht, ja. Aber es wird so es wird so dargestellt, als wenn das Kind die Problemstelle wäre, was wiederum sehr viel Druck auf die Eltern macht, ja, weil Schule übernimmt darin nicht wirklich Verantwortung. Und jetzt stehst du eben vor dieser großen Herausforderung. Und wie gesagt, mein Job oder der von meinem Team sehe ich darin, eben das Kind didaktisch, also in Bezug auf Mathe, so schnell wie möglich dahin zu bringen, wo es sein sollte, über gute Methoden, über gute Strategien, über leichtes Lernen, ja, und dabei die Eltern aber auch in allen Punkten zu begleiten, die eben Entlastung für sie bedeuten. Sie müssen wissen, dass sie der Schule nicht gerecht werden müssen. Sie müssen für sich selbst lernen, welche Haltung habe ich zur Schule, zu lernen, zu üben, zu Disziplin, zu Hausaufgaben. Ja, was macht es mit mir? Das, was wir alles besprochen haben, was macht es mit mir, wenn Schule mein Kind anders sieht als ich? Bin ich geneigt, mein Kindern auch fehlerhaft zu sehen, oder will ich einfach diese Brille nicht aufziehen? Und viele Eltern ziehen die Brille automatisch auf, ja, im Prinzip schauen darauf, was läuft nicht so gut, statt zu schauen, was läuft gut, und kommen eben in diesen Kreislauf von, mein Kind muss aber, und, ne, und kommen in diesen Druck, in diesen Kampf mit dem Kind, ne? Und
Kann man das nicht theoretisch auch so kommunizieren, von wegen, also ich weiß nicht, ob das geht, aber so mache ich das in der Kita, wenn mein Kind jetzt Ärger kriegt mit den Erzieherinnen, dass ich dann sage, ja, ich finde das auch blöd, dass sie das so gemacht haben, aber in der Kita hast du eben keine andere Wahl so, und da ist es besser, wenn du dann einfach kooperierst und mitmachst und denen auch quasi signalisierst, dass du das verstanden hast und dann mir lieber zu Hause erzählst, dass es unfair war und ich kann dann nochmal mit der Erzieherin drüber sprechen. Aber in der Situation ist es dann weniger eskalativ. Kann man sowas auch an Kinder herantragen?
Ja, also letztendlich geht es darum, dass die Kinder, ich rate den Eltern immer, nicht der verlängerte Arm der Schule zu sein, sondern tatsächlich fürs Kind da zu sein. Und das heißt, sie müssen sich mit ihren kompletten Ängsten und Befürchtungen und ihren ganzen eigenen Vorstellungen von, wie es zu laufen hat, so wie du das jetzt auch gesagt hast, ne, die Idealsituation, verabschieden und damit klarkommen für sich selber erstmal emotional, was bedeutet das jetzt für mich? Ja, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meiner Enttäuschung um, dass mein Kind vielleicht doch nicht so performt, dass es doch nicht so läuft? Mit meinen Ängsten, mit meinen Vergleichen, mit meinen, ich fühle mich nicht ganz so stark. Also das wäre die emotionale Arbeit, die ich den Eltern empfehle, um das Kind auch zu schützen, um tatsächlich zu sagen, ich will, dass du ein starker Mensch wirst und ich gebe dir alles mit, das, was du auch gesagt hast. Ich gebe dir alles mit, damit du wachsen kannst und gedeihen kannst, so wie du, was in dir liegt, quasi entfalten kannst. Also dieses Potenzial in dir
Ja.
freizulegen. Ja, da
Ja.
gebe ich dir alle Unterstützung dafür. Und ja, wir haben Hürden in der Schule und wir haben Enttäuschungen, aber wenn wir die nicht geschafft kriegen, weil zum Beispiel ein Drittklasskind oder ein Viertklasskind mit starken Problemen in Mathe und Deutsch, mit sehr starken Selbstbewusstseinsproblemen, da kann man nicht sagen, ich bringe dich in 4, 5, 6 Wochen auf Klassenlernstand. Das wird nicht funktionieren. Also geht es eher darum, wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Wie lerne ich selber, dass ich auch wertvoll bin, auch wenn ich in der Schule nicht performe? Ne? Deswegen ist mein Grundgedanke eher zu sagen, auch wie kann ich es schaffen, das schon ganz früh mit den Kindern zu erarbeiten? Und da ist vieles, was du gesagt hast, war da dabei. Wie gehe ich schon ganz früh damit um? Ne? Wie bereite ich Kinder vor auf diesen, ja, auf diese Situationen, die vielleicht nicht kommen, aber ne, die definitiv irgendwann mal im Leben auf das Kind zukommen. Ne?
Ja, also da kann ich jetzt auch nur aus meiner eigenen Kindheit erzählen, weil dadurch, dass ich halt neurodivergent bin, war ich auch eher so ein Kind, was halt so schwieriger war. In der Schule auch, und meine Mama hat sich immer für mich eingesetzt. Also sie hat sich auch echt mit den Lehrerinnen angelegt und so, wenn es mal Konflikte gab. Und vielleicht bin ich deshalb auch so ein bisschen unbedarft, was das ganze Thema angeht, weil ich halt denke, ja, aus mir ist ja auch was geworden. Und deshalb habe ich auch gar nicht so einen Druck, was die Schule angeht, weil ich irgendwie glaube, wenn wir den Kindern einfach mitgeben, aus dir wird schon was und du findest deinen Weg. Egal, ob es jetzt ist, dass du Abitur machst und dann studierst oder ob du einfach nur irgendwie den Hauptschulabschluss machst, danach eine Ausbildung, und dann kann man ja immer, also man kann ja immer noch den Schritt weitergehen. Also man kann ja auch die Hauptschule machen, danach die Realschule und danach das Abitur. Man kann die Hauptschule machen, dann eine Ausbildung, dann nochmal das Abitur, glaube ich, nachholen oder sogar studieren. Ich weiß nicht genau. Also man kann ja, es gibt ja wirklich viele Wege, die nach Rom führen, sozusagen.
Selbst aber
Und
auch erst im zweiten Schritt das Abitur. Ja.
genau, also
Ja, klar.
deshalb, ich glaube, was man den Kindern vor allem, wenn ich das nochmal sagen darf, oder was meine Mama mir mitgegeben hat, war, alles, was du dir in den Kopf setzt, wirst du schaffen. Und das war einfach so, das war quasi so das, was mich so durch mein Leben getragen hat. Und ich wollte schon als kleines Kind Autorin werden und jetzt habe ich ein Buch geschrieben, sowas zum Beispiel. Und deshalb, also ich weiß nicht, also ich glaube, vielleicht ist das einfach wichtig. Und ich hatte kein gutes Abi. Ich habe mein Abi zwar geschafft, aber es war nicht so gut.
Ja, da haben wir was gemeinsam. Auch ich habe in der Schule sehr schlechte Erfahrungen gesammelt und durfte Schule auch als Trauma kennenlernen. Also, und ich habe mich auch davon befreit. Und wir beide sind quasi so ein bisschen unterwegs, um Eltern zu stärken, denen es vielleicht gerade nicht gut geht in der Situation. Ich bedanke mich sehr bei dir, Marlies, für deine Offenheit. Und ich glaube, der Schluss, den du jetzt gesagt hast, mit diesem, du kannst alles schaffen, quasi, wenn du es willst, ja, das unterstütze ich auch total. Jeder, der erfolgreich ist und es werden will, kann es auch werden. Und jeder, der erfolgreich ist, hat letztendlich auch, sage ich mal, viele Stunden sich mit seinem Potenzial selbst beschäftigt und hat es quasi aus sich heraus geholt. Ja, und das ist vielleicht nochmal ein Weckruf für alle Eltern, nochmal drauf zu schauen, wo liegen denn die Potenziale meines Kindes und nicht tatsächlich, wie kann ich mein Kind dazu bringen, dass es jeden Tag übt und so weiter. Ne? Das natürlich auch gehört dazu. Also was schulisches Üben angeht, meine ich jetzt, das Üben gehört dazu, ne? Weil man kann nicht weiterkommen, wenn man nicht übt. Aber man muss halt auch mit Fehlern umgehen können und auch mit Rückschlägen und mit Sachen, die man eben nicht vielleicht gleich erreicht im ersten Schritt.
Ja,
Wenn
genau.
Eltern jetzt gerade das Gefühl haben, dass das Kind beim Lernen kämpft und ihr selbst an die Grenzen kommt, habt ihr vielleicht im Gespräch gemerkt, ihr seid damit nicht allein und es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten. Probiert aus, so wie das die Malis tut mit ihren Kindern. Ich freue mich sehr, Malis, auf deine Videos dann zur Schulzeit. Bin sehr gespannt
Ich auch.
und ja, vielleicht machen wir dann noch eine Folge von meinem
Realitätscheck.
Genau, und schau mal, ob alles so gelaufen ist, wie du dir das vorstellst. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.
Auch.
So, warte mal.